62, ja. Dann.
Aber dann bei VEB, wie ich hier gerade nochmal gelesen habe.
Deutsche Schallplatte.
Genau. Erstaunlich, erstaunlich.
Ja, also ja, Schallplattengeschichte ist auch ein Thema, was man immer wieder interessiert betrachten kann, gerade in dieser Zeit.
Ja.
Denn es gab ja auch in den späteren Jahren dann immer wieder interessante Zusammenarbeiten, die es sonst auf politischem Gebiet überhaupt nicht gab, nicht?
Also, ja, ich habe da mal ein Feature dazu gemacht, das ist eine super spannende Geschichte auch. Also wie sich das auch befruchtet hat gegenseitig. Natürlich ging es auch um viel Geld. Die DDR hat ja auch einen Haufen Geld dafür bekommen, wenn die Ostleute rüber sind und da gesungen haben und so. Und aber Peter Schreier, Theo Adam, die haben ja oft auch dann auf der Westseite gesungen.
Ja, ja. Und Karajan ist einmal nach Dresden gekommen, um die Meistersinger aufzunehmen.
Ja.
Und es heißt, er hätte Angst gehabt, dass da irgendwas passiert mit ihm. So Gerüchte, die gerne noch kursieren, ja, in seinem Hotel.
Ihm ist überwacht, nichts passiert.
Sonst wie. Nein, es ist ein. Dem tun wir nichts. So, es geht wieder zurück zeitlich von
zu
Richard
etwas
Wagner.
Völlig anderem, wie man die Python sagen würde.
ins 18. Jahrhundert nach London zu Georg Friedrich Händel. Händel hat ja nun wirklich sehr viele Opern und Oratorien komponiert. Und wenn man jetzt mal durchgeht und nach Terzetten sucht, das ist so ein Fall. So allzu viele findet man nicht. Und auch nicht so viele Duette, wie man denken könnte.
Ja.
Also Duett gibt es meist eins oder maximal zwei pro Oper.
Ja.
Arien natürlich jede Menge. Und Terzette höchst selten.
Ja, das hat aber wahrscheinlich auch ein bisschen was mit der Form zu tun, oder? Also mit dieser Opera Seria, das ging ja dann erst langsam los in der Zeit, dass die Terzette sich so etabliert haben.
Man hätte es ja als Arie auffassen können und einfach ein Da Capo machen und gut ist, ne? Und einfach Dreie statt einen singen lassen. Aber das war irgendwie, glaube ich, auch nicht so konventionell einfach.
Ja.
Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass dann die Sänger, die Einzelnen, nicht so glänzen konnten, wie du das gerne wolltest.
Das ist auch ein Aspekt.
Ja, man wird ja dann irgendwie ein bisschen abgelassen. Also es musste schon dramaturgisch begründbar sein.
Ja.
Und das ist im Falle der Oper Alcina nun wirklich der Fall. Also wir hatten vorher schon von Rossini Armida, das war die eine Zauberin, die Kreuzritter auf die Insel lockt. Und jetzt haben wir Alcina, die andere. Das ist nach einem berühmten Epos von Ludovico Ariosto, der Orlando Furioso, der rasende Roland, wird es auch gerne übersetzt.
Ja.
Ruggiero ist das hier in diesem Falle, der also auf der Insel der Zauberin Alcina sich befindet und sich in sie verliebt hat und eigentlich nicht weg will, aber hat ja noch aus früheren normalen Zeiten eine Frau, eine Geliebte, Bradamante, und die liebt ihn so sehr, dass sie ihn überall sucht und tatsächlich ausfindig macht, als Mann verkleidet. Also es ist schon eine ganz interessante Geschichte. Und sie findet ihn auf dieser Insel und versucht, ihn natürlich zu überreden. Das dauert auch ein paar Stunden, nicht? Weil er ja so betäubt ist praktisch von den Zauberkräften der Alcina. Und es ist ganz viel Zauberei im Spiel. Deswegen mag ich auch diese Oper Alcina so sehr.
Also man
muss
sehr, sehr gute Oper.
Ne? Man muss von vornherein sagen, es ist ein Märchen. Es gibt ganz viel gezaubert.
Ja.
Und sich darauf einlassen. Ja, es gibt ein Zauberschild und dann gibt es diesen Zauberring. Und
Fantasy.
Ja, und dann gelingt es also am Schluss eben den Guten, sage ich mal jetzt, ja, also Ruggiero und vor allem Bradamante, diese Zauberkraft zu bannen.
Ja.
Und Alcina fleht am Schluss nochmal diesen Ruggiero an und in dem Moment setzt Händel also ein Terzett ein. Wir hören also Alcina, die versucht, das wiedergewonnene Liebespaar Bradamante und Ruggiero noch einmal irgendwie zu trennen beziehungsweise ihre Macht einzusetzen. Man hört aber, und das hat Händel genial komponiert, dass die Zauberkraft irgendwie schon am Ende ist. Und kurze Zeit später sind die Zauberkräfte ganz dahin und die Insel wird dann auch zerstört. Und es gibt, wie fast immer in der Barockoper, ein gutes Ende. Und wir hören jetzt dieses schöne Terzett.
Thank you.
Ja, das Terzett, das einzige in der Oper Alcina von Georg Friedrich Händel. Und ich habe hier eine Aufnahme rausgesucht, die gerade erst im letzten Jahr erschienen ist. Ja. Wunderschöne Aufnahme mit Les Musiciens du Louvre unter Leitung von Marc Minkowski. Und die drei Rollen waren hier rein weiblich besetzt. Alcina war Magdalena Korjena, Ruggiero war Anna Bonitatibus und Bradamante war Elisabeth Deschamps.
Ich liebe diese Aufnahme.
Ich glaube, du hast sie auch vorgestellt, ne?
Ich habe die auch vorgestellt, ja. Wirklich opulent besetzt hier. Besonders mit dieser, wirklich, die ist im Kommen, die Elisabeth Deschamps, die macht das fantastisch. Mhm. Ja, tolle Sänger.
Ja, und ich glaube auch wieder, das ist so eine Lebendigkeit hier drin. Also dann ist auch so ein Terzett in so einem Opernabend plötzlich so ein richtiger Höhepunkt. Ja, also richtig was los, ja. Und dann... Und so kann man sowas auch einsetzen, nicht? Dass man sagt, man macht das eben so ganz dosiert und dann ist es aber was Besonderes.
Ja, das ist eine super Überleitung, die du mir geschaffen hast.
Ja, oh, gerne. Unbewusst.
Zur französischen großen Oper. Da hat sich das nämlich auch so rausgebildet, dass in vielen Fällen am Ende eben ein Trio steht. Ich habe es schon erwähnt im Zusammenhang mit Wagner. Das ist ganz merkwürdig, weil man kann es auch nicht zur Regel erheben. Also du hast ja auch erwähnt, im Barock zum Beispiel, dieses Lietufine, dass es in der Regel gut ausgeht. Das war ja quasi ein Gesetz. Ja. Also das war ganz schwierig. Gibt auch ein paar Ausnahmen, aber die sind eben selten. Und hier war es eben nicht Gesetz. Man konnte auch was anderes machen, aber es ist schon auffallend, dass viele französische Opern im 19. Jahrhundert eben dieses Trio-Final haben. Das hat vielleicht auch mit der Vorbildwirkung besonders berühmter Werke zu tun, weil das war eben auch ein Stilmerkmal von Meyerbeer, der hat es gerne gemacht in fast all seinen großen Opern, Hugenotten, Robert der Teufel, Propheten, aber auch in der Sizilianischen Vesper gibt es ein großes Hamlet von Thomas und so weiter. Übrigens nicht nur in der Grand Opera, auch in der Opera Comique gab es das oft. Und bezeichnend ist eben, dass dieses Finale nicht ganz am Ende steht, sondern quasi so ein Suspense ist vor nochmal so einem Schlussknall. Dann bricht halt der Vulkan aus oder die Revolution beginnt oder die Welt geht unter oder was weiß ich. Aber vorher wird nochmal ein gesungen. Das finde ich irgendwie erstaunlich, dass das immer wieder passiert. Und eins der berühmtesten Beispiele sollte ja da doch schon vorkommen. Das ist Faust von Gounod. Mhm. Gibt es auch in beiden Varianten. Also es gibt es als Comique 1859 auch so geschrieben. Quasi
als Comique?
Ja, als Opera-Comique.
Ist überhaupt nicht lustig. Dialog.
Ja, hat auch noch so ein bisschen andere Nummern, die auch so ein bisschen witziger sind zum Teil. Ist dann aber auch irgendwann umgearbeitet worden zur Grand Opera. 10 Jahre später war es dann die Fassung, die wir heute eigentlich immer spielen, mit die durchgesungen wird ohne Dialoge, wo auch so ein paar burleske Nummern wieder rausgenommen wurden. Und die ist natürlich weltbekannt geworden, international. Und hier passt es natürlich auch, weil es ist das klassische Trio-Final, ganz ähnlich wie bei Goethe selbst. Sie liegt da im Kerker, Margarete, und dann kommt Faust vorbei mit Mephisto und beide versuchen sie zu überreden, da mit denen auszukommen. zu brechen quasi. Aber Margarete ist schon klar, das ist keine gute Idee, weil da lässt man sich mit dem Teufel ein. Und dann gibt es eben auch dieses berühmte Heinrich mir graut vor dir. Und auch hier ist es wieder sehr schön zu sehen. Es gibt dieses Terzett und dann gibt es nochmal den Superknall am Ende, nämlich diese Apotheose, die Verklärung. Mir persönlich ist sie immer too much. Also ich finde, da setzt dann Gounod so stark drauf, dass ich denke, das ist schon religiöser Kitsch. Aber ist Geschmackssache. Auf jeden Fall habe ich es mitgebracht und es sollte auch hier zu hören sein.
Sobre le jour élevé, elle pied sonore, j'entends nos chevaux frapper le pavé. Viens, sauve-la, peut-être il en est temps encore. Thank you.
Ja, Erlösung mit viel Wumms. Das war Gounods Faust. Der Schluss hier auf Radio 3 in der Sendung Schrammeck und Keter. Da geht es heute um Terzette. Und das war das Schlussterzett aus dieser Oper Faust mit Richard Leach, Charles Tudor und José Van Damme. Ein Ausschnitt aus der Gesamtaufnahme unter Michel Plasson.
Naja, ganz schön dick aufgetragen. Da kann ich zustimmen. Ja.
Ja, oder?
Ja, also da ist mir so ein Wagner-Schluss, gerade Holländer, den wir vorher hatten. Wir haben ja heute irgendwie Operschlüsse, das heißt, richtig ja. Gut. Ist mir lieber, ehrlich gesagt. Ja.
Obwohl ich sagen muss, dass das auch natürlich, es ist eben Oper und das kommt noch ein bisschen darauf an, wie man es inszeniert. Mm, und ich gebe zu, ich hatte auch schon Tränchen in den Augen, wenn es wirklich gut und rührend gemacht ist, wenn dem Regisseur was Tolles einfällt, eben auch zu diesem Schluss, weil es eben ja keine Kirchenmusik ist, sondern wirklich Pappe. Mm. Opernpappe.
Gut, ja. Aber Goethe wäre nicht sehr erfreut gewesen, ne? Also glaube, mit seiner religiösen Einstellung.
Ja, das wäre ihm auch zu viel gewesen. Ja. Aber er hat es ja nicht mehr erlebt.
Das stimmt auch. Wer so alles nichts mehr erlebt hat. Ja, du hast gesagt, in welcher Sendung wir sitzen. Und es bleiben jetzt noch für jeden von uns ein Beispiel hier. Dann sind wir schon mit der Zehnerliste durch.
Ja.
Und dir ist sicher aufgefallen, dass ein Komponist, den ich eigentlich immer bringe, hier noch fehlte. Du hast ja auch Rossini gebracht heute.
Es wäre mir aufgefallen, wäre der nicht vorgekommen.
Gut, genau. Und das ist natürlich Johann Sebastian Bach, ist ja klar. Obwohl ich auch sagen muss, es gibt wenig Terzette bei ihm. Mhm. Also es gibt ja diese ungefähr 200 Kantaten. Und wenn man das mal hochrechnet, in jeder Kantate gibt es 2 bis 3 Arien, das sind vielleicht 500 Arien ungefähr. Und dann darunter befinden sich vielleicht, weiß nicht, 3-4% Duette, also auch schon weniger und ganz wenig Terzette. Also man findet vielleicht nicht mal 10 in diesen ganzen Kantaten. Und das finde ich auch schon bezeichnend. Warum das so ist, kann ich gar nicht so sagen, denn er konnte schon auch kontrapunktisch umgehen.
Du warst mal bei mir in der Sendung und das hat mich sehr beeindruckt, dass das ja, hast du erzählt, dass die Kantaten ja jetzt gar nicht für die großen Profis sind, sondern ja eher auch für Sänger und Sängerinnen, die nicht jetzt ganz oben die Spitze waren. Also nicht wie im
Opernhaus. Die Knaben gesungen,
genau.
Nicht?
Ja. Vielleicht ist es vielleicht auch, hat es damit zu tun, dass er sich gesagt hat, ist zu kompliziert?
Naja, das ist, läge ja in seiner Hand. Nicht? Er hätte natürlich auch das ein bisschen einfacher komponieren können. Und es sind viele Arien umgekehrt schon sehr kompliziert, die auch alleine kompliziert zu singen sind.
Ja,
also natürlich, wenn du zu dritt bist, musst du ein bisschen anders einstudieren dann dauert es auch vielleicht ein bisschen länger. Aber ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund ist. Mhm. Also vielleicht war einfach diese Form schon ein bisschen außergewöhnlich.
Ja.
Und man findet wenig. Im Weihnachtsoratorium gibt es ein bekanntes in der 6. Kantate. Aber das wollte ich jetzt nun im Ende Mai nicht spielen. Aber ich habe eins gefunden, das ich auch sehr mag. Und das ist in einer weltlichen Kantate, nämlich in der Kaffeekantate. Das ist so ein bisschen der Kontrapunkt zu den Bach-Kantaten, zu diesen schönen geistlichen Stücken. Das ist ja im Grunde eine richtige Klamotte.
Ist eigentlich fast wie eine Opera Buffa.
Ja, sehr kurz. Ja. Also dauert ja nur eine halbe Stunde, aber es ist eine Handlung. Es gibt eine Handlung, die auch so richtig blöd ist. Also und die den auch eine Parodie irgendwie ist, denn sie nimmt ja den Kaffeekonsum damals auf die Schippe. Also das war total Mode. Auch Leipzig war damals eine wohlhabende Stadt, so um 1730 rum durch die Messe noch. Ne? Also es wurde dann ja in den 50er Jahren ganz anders, aber davor wirklich offenbar auch eine Stadt, in der man ordentlich leben konnte, und es gab 3 Genussmittel, die wichtig waren. Das war der Alkohol, also vor allem Wein, und das Beste war der Rheinwein, wenn man den bekam. Dann war es natürlich der Tabak, also es wurde unglaublich viel gequarzt und es sind auch viele richtig abgebrannt, viele Häuser abgebrannt, weil die einfach nicht aufgepasst haben. Ja, und dann wurde viel Schnupftabak dafür genommen, das war nicht so feuergefährlich. Ja. Und Nummer 3 war der Kaffee. Den Kaffee gab es und das war jetzt kein Luxusprodukt mehr, zumindest in Leipzig, das konnte man sich auch leisten. Und es gab diese Kaffeehäuser, die sich überall gegründet haben.
Es war ja eine der frühesten großen Kaffeehausstädte, habe ich mal gelernt, Leipzig.
Ja. Das hat was auch schon mit diesem Anspruch als weltoffene Stadt, Messestadt. Viele Gäste, die kommen und die sollen also auch das Modernste bekommen. Mhm. Ja, und in so einem dieser Kaffeehäuser, im Café Zimmermann, hatte ja Bach dann eine wöchentliche Konzertreihe ab 1729. Und ich würde zu gern wissen, was er da gespielt hat. Es gibt natürlich kein einziges richtiges Programmheft. Ja, es gab natürlich auch sowas nicht, aber wir haben leider nie überliefert, was er da gespielt hat. Mhm. Wir können nur vermuten, da kommt ja ganz schön Holz zusammen, wenn du jede Woche da spielen musst vor Publikum. Und die haben dabei Kaffee getrunken. Und ich meine, das einzige Stück, wo man sagen kann, das ist nun ganz sicher da aufgeführt worden, ist die Kaffeekantate. Da geht es also um so die Geschichte, dass eine Tochter ein bisschen rebellisch ist und eben gerne Kaffee trinkt. Und der Vater, der hat den schönen Namen Schlendrian, also schon das ist gut, ne? Der sagt, der hat natürlich Angst, dass das zur Sucht wird und will das eindämmen. Ja, und sie sagt, ei, wie schmeckt der Kaffee süße? Und er sagt, was hat man doch mit seinen Kindern 100.000 Hudelei? Ja, das muss man so ein bisschen sächsisch aussprechen, dann klingt das Hudelei. Schönes Wort. Und dann geht das, also er will ihr alles verbieten und wenn sie das mit sie von diesem Kaffee lässt, das beeindruckt sie aber nicht und dann sagt er irgendwann, dann kriegst du auch keinen Mann. Und da wird sie hellhörig gesagt, naja, also Mann schon. Ja, und singt dann also eine Arie, gut, dann lasse ich vom Kaffee und dann nehme ich den Mann. Und dann ist im Grunde das Ding zu Ende. Und dann im letzten Rezitativ wird das alles ad absurdum nochmal geführt. Dann sagt sie, naja, ich nehme nur einen Mann, der mich auch Kaffee trinken lässt.
Das ist sehr weise. Ne?
Ja. Ja? Und dann kommt das am Schluss, dieses Terzett mit dem sinnigen Text, den ich hier voll zitieren möchte. Die Katze lässt das Mausen nicht, die Jungfern bleiben Kaffeeschwestern, die Mutter liebt den Kaffeebrauch, die Großmama trank solchen auch. Wer will nur auf die Töchter lästern?
Schöner Text.
Pikander, Leipziger Lokaldichter. Also mit anderen Worten, es bleibt alles so, wie es war. Nicht? Und Bach bleibt hier voll auf seinem kompositorischen Niveau. Das finde ich auch. Es gibt sogar so ein bisschen Kontrapunktik da drin und hat offenbar sehr viel Spaß dabei.
Thank you.
Ja, so endet sie, die Kaffeekantate von Johann Sebastian Bach mit diesem Terzett. Die Katze lässt das Mausen nicht. Also ich wurde von Matthias eben nochmal gefragt, wer ist eigentlich die dritte Person, nicht? Also das ist der Vater und die Tochter und dann gibt es da einfach noch einen Erzähler, der Tenor, der zwischendurch wie der Evangelist auftritt und das Ganze, diese ganze Klamotte erzählt. Und das waren in dieser Aufnahme Hanna Blaschikowa, Reinhold von Mechelen und Lisandro Abadi. Begleitet hat das Ensemble Mask unter Leitung von Olivier Fortin, eine relativ neue Aufnahme vor ein paar Jahren, erschienen. Sehr, sehr schön. Ja,
ja.
Der Kaffee.
Der Kaffee. Ich bin insofern jetzt recht nah thematisch bei dir. Ist aber auch die einzige Gemeinsamkeit, indem das nächste, was ich bringe, auch eine Vater-Tochter-Konfliktgeschichte
aber
ist.
Aber es geht nicht um Kaffee.
Es geht nicht um Kaffee. Es ist, wir sind ja schon bei Nummer 10 und da bringe ich ja gerne mal was Schräges mit. Und diesmal ist es eine Parodie, die eben auch zeigt, wie populär das große Terzett in der Oper inzwischen geworden war im 19. Jahrhundert. Ein Werk aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, 1861, nämlich ein Offenbach, ein Akter, der sehr populär wurde. Also Offenbach hat ja nicht nur diese großen Operetten geschrieben, sondern auch sehr viele kleine Einakter. Und dieser hier im Original heißt der Monsieur Chauffellerie, gibt sich die Ehre, wurde begeistert sehr schnell auch im Ausland gespielt und in Deutschland wurde der dann bekannt unter dem Titel Salon Pitzelberger. Mhm. Und das war auch für Offenbach ein ganz besonderer Auftrag, weil Privataufführung bei Kaiser Napoleon III. Höchst selbst, da wurde es eben zuerst gegeben und dann halbes Jahr später, 1861 im Herbst, gab es dann auch die öffentliche Aufführung an seinem eigenen Theater bei den Bouffes Parisiens. Und es ist einer seiner lustigsten Einakter überhaupt, das will was heißen bei Offenbach. Es geht um einen Neureichen, Herrn Pitzelberger, der also zu viel, viel Geld gekommen ist. Und der hat einen Salon, will er eröffnen. Und hatte die Idee und gesagt, wir machen einen großen Galaabend, da kann ganz Paris kommen. Und ich lade einfach mal die drei großen italienischen Weltstars ein, der Oper. Die können ja da ein großes Terzett singen. So. Und die sagen am selben Tag ab. Und das ist Riesenpanik. Also alle. Die sagen alle drei ab. Man weiß auch nicht, warum. Alle unisono, vielleicht erfahren die, dass er ein doofer Typ ist, aber auf jeden Fall sind die alle nicht da. Und er ist jetzt völlig verzweifelt und fragt seine Tochter, was sollen wir jetzt machen? Und die ist heimlich, die hat einen Lover, der ist Musiker. Und sagt, ja, ich frage, ich kenne da mal einen, den kann ich mal fragen, vielleicht hat er einen Einfall. Und der kommt dann auch und sagt dann, ja, ist doch ganz einfach, wir machen das alle drei. Also wir verkleiden uns als italienische Stars, als Opernstars und singen dieses Terzett selber. Es fällt überhaupt keinem auf, weil die kennen die ja nicht. So. Und dann sagt eben auch der Vater, wir können ja gar kein Italienisch und so, ach, da singen wir einfach irgendwelche Fantasiesachen. Das merkt keiner. Die Pariser, die raffen das so eh nicht, die können doch alle kein Italienisch. Und das passiert dann auch, aber das ist ja schon lustig genug, aber der junge Mann nutzt dann auch die Gelegenheit, also während dieses Terzets dem Vater zu erklären, wer er eigentlich ist, nämlich der Lover seiner Tochter. Und das ist ganz wunderbar, weil dann diese vorgebliche Dramatik in eine echte kippt.
Großartig. Ja. Mensch, ich werde noch zum Offenbach-Fan.
Das Schöne ist eben, dass es das Ganze eben auch in einer sehr lustigen, wunderbaren DDR-Aufnahme gab, die ich sehr liebe, nämlich mit Renate Hoff, Harald Neukirch und Rainer Süß.
Que voicio, que voicio. L'inimico della patria.
Mio papà,
mio papà.
Wissen Sie, wer ich eigentlich bin? Ich bin der junge Mann von gegenüber, der Ihre Tochter heiraten will.
Donna tua figlia, la mano dell'amante, si non è la marina, e tu senti mi piacente, con onore e mole all'istante.
Donna tua figlia, la mano dell'amante, si non è la marina, e tu senti mi piacente, con dolore e la morirà.
Thank you.
Sollten alle mal ihre Töchter verfluchen, wenn sie Musiker, Maler oder andere Künstler zu heiraten
versuchen. Halt ihr!
Oh, Donna, tu affilia, la mano dell'almante sino nell'amorina, ecco, senza mi piacente, con valore moria gli sta.
Oh, Donna, tu affilia, la mano dell'almante sino nell'amorina,
entzückend.
Große Begeisterung.
Ja, man ist begeistert, geht auch alles gut aus. Jacques Offenbach war das, Salon Pitzelberger. Das war eine klassische DDR-Aufnahme mit Renate Hoff, Harald Neukirch und Rainer Süß. Robert Hanell leitete die Staatskapelle Berlin. Die Produktion hat es inzwischen auch glücklicherweise auf die CD geschafft. Ist vielleicht auch noch im Handel, ich habe jetzt nicht geguckt, aber ist noch gar nicht so lange her, dass ich die erworben habe. Gab es vorher auch auf Schallplatte. Also finde ich immer noch wahnsinnig lustig.
Also wirklich Bereicherung, muss ich sagen. Und auch zu welcher Parodie dann Offenbach fähig war. Ja. Das klang ja zeilenweise wirklich wie eine italienische Oper, aber eben als Parodie. Ne?
Ja, und ich glaube, es ging auch ein bisschen gegen Verdi. Also das war ja damals super populär auch. Und man merkt auch, dass eben dieses Mio Padre und so, diese Vater-Tochter-Konflikte, die es bei Verdi auch oft gibt.
Ja, Aida, ne? Da haben wir das doch auch mit Mio Padre.
Ja, und Rigoletto und so. Und ja, gefällt mir sehr gut.
Gut,
jetzt. Und damit sind wir schon wieder durch, oder?
Wir sind durch, genau. Und wir haben jetzt erstmal, würde ich sagen, die süße Pflicht hier, mit der ganzen Liste nochmal vorzulesen, zu sagen, was wir eigentlich heute so gesendet haben.
Ja, das machen wir immer.
Um dann zu entscheiden, wie wir die restlichen Minuten der Sendung noch füllen. Aber erstmal, ich habe heute begonnen mit Luzzasco Luzzaschi, einem Stück für dieses Concerto delle Dame.
Ja, dann habe ich weitergemacht mit Così fan tutte, einem sehr schönen Terzett aus dem ersten Akt, Mozart natürlich.
Dann Claudio Monteverdi aus der Marienvesper, das geistliche Konzert Duo Seraphim.
Dann gab es Armida, das Terzett für drei Tenöre von Rossini.
Dann die Fledermaus-Terzett, So muss allein ich bleiben.
Dann Richard Wagner, Der fliegende Holländer, Der Schluss.
Dann Händel, Alcina, Non e amor.
Dann gab es das Schlussterzett aus Gounods Faust.
Und dann das Schlusskonzert aus der Kaffeekantate von Johann Sebastian Bach. Ja, fällt
und
auf.
Zum Schluss Jacques Offenbach, ein großes Terzett aus der Operette Salon Pitzelberger.
Ja, und jetzt haben wir uns heute mal gedacht, dass wir ausnahmsweise mal nicht die Entscheidung Ihnen überlassen, sondern dass mal selbst entscheiden, was wir als Schlussstück spielen. Denn irgendwie ein ganz berühmtes Terzett ist noch nicht vorgekommen und ja, das darf eigentlich nicht fehlen. Ne?
Das ist jetzt das Endergebnis, das du sagst. Aber wir haben natürlich wieder, wie so oft, viele, viele Terzette zur Auswahl gehabt. Und es ist uns schwer gefallen, hier diese 10 auszuwählen. Und manchmal finden wir das ja ganz schön, wenn dann doch 11 dabei sind, wo wir sagen, eigentlich müssen es 11 sein, dann auch ein 11. zuzulassen. Und ich hoffe, Sie freuen sich auch darüber, weil wir uns beide einig waren, Rosenkavalier, der Schluss, da ist nochmal, das ist wie so eine Apotheose des großen Terzetts, oder? Siehst du das auch so?
Unbedingt. Und es ist eine so unglaublich schöne Musik. Es beginnt ja als Terzett und dann irgendwann zieht sich ja die Marschallin zurück und Octavian und Sophie beenden das als Duett. Und auch das ist irgendwie ja bezeichnend, ne? Dass so also eine Form dann als Abschlussstück einer Oper so eine Apotheose nochmal verliehen wird.
Und es ist auch eine Apotheose insofern, ich glaube schon, dass er so ein bisschen reflektiert auf diese Tradition der großen Schlussterzette in der Oper. Die ganze Oper spielt ja auch so ein bisschen ironisch mit der Vergangenheit, dass das eben auch nochmal so mit Augenzwinkern Richtung französische Oper mit ihren großen Schlussterzetten ist, die ja auch eben oft, wie ich erzählt habe, nicht abschließen als Terzett, sondern da gibt es dann am Schluss nochmal so einen kleinen, ja, so einen Höhepunkt.
Deswegen jetzt Finale. Unser Höhepunkt, Finale Rosenkavalier.
Ausgesucht
von Richard
hast du's
Strauss.
Aber.
Ja, ich habe diese Aufnahme, das war mal ein Silvesterkonzert, ich glaube 1992, Berliner Philharmoniker, Claudio Abbado mit drei fantastischen Stimmen, nämlich Kathleen Battle, René Fleming und Federica von Stade.
Ja, sehr schön.
Thank you.
Das war das letzte Terzett heute in dieser Sendung Schrammeck und Käther, und zwar das Schlussterzett aus dem Rosenkavalier von Richard Strauss in dieser wirklich tollen Aufnahme live. Sie haben es gehört durch den Beifall mit Kathleen Battle, René Fleming, Friederike von Stade und mit den Berliner Philharmonikern unter Leitung von Claudio Abbado. Einmal live ein Konzert gewesen, ein Silvesterkonzert.
Genau, es gab nicht die ganze Oper, was mir ein bisschen leid tut bei der Besetzung. Hätte man auch gern ganz gehabt in dieser Form.
Ja.
Aber es gab nur das Schlussterzett. Immerhin, sehr schön. Ja, übrigens, das ist eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Thema. Das wird nämlich schon sein am 14.06., weil wir diesen Termin heute liebenswürdigerweise geschenkt gekriegt haben, wegen des fünften Samstags im Monat.
Das war sehr nett vom RBB, vielen Dank.
Vielen Dank an dieser Stelle, Dresden.
In zwei Wochen geht es um Dresden, ja.
Wo nämlich auch der Rosenkavalier uraufgeführt wurde. Da hätten wir schon mal wieder was. Wir können ja da mal was anderes spielen.
Na, mal sehen, ob da noch was vorkommt. Aber es werde natürlich etliches auch aus dem 18. Jahrhundert da hervorbringen.
Dir fällt da bestimmt was ein.
Da fällt mir viel ein.
Mir natürlich auch. Also, Wagner war doch auch da, ne?
Irgendwie habe ich gehört, war der auch da. Ja, und auch noch später. Also es gibt doch viel, glaube ich, was um die Hofoper und um den Hof in Dresden sich gruppieren wird. Das werden wir heute in zwei Wochen behandeln.
Und das war's auch schon wieder. Wir haben noch einen Rausschmeißer. Wie immer, diesmal habe ich den ausgesucht. Leo Fall, der liebe Augustin, eine Operette, wo es sehr schön heißt im TZ. Wo steht denn das geschrieben? Man darf nur eine lieben.
Tja, keine Ahnung.
Genau, das ist eine interessante Frage. Und damit verabschieden sich
Bernhard Schrammeck
und Matthias Keter.
Hast du lieber mich? Hast du lieber mich? Und der Herr, jetzt sprich, wir fragen dich.
Wenn ich euch so seh, tut die Wahl mir weh. Und mir scheint, das Klügste ist's.
Ich dich. Halt, jetzt bleibst du hier. Antwort wollen wir. Wer ist lieber dir, das sage mir.
Und ihr wollt es so, drum entscheid ich froh. Wie der weise König Salomo. Wo steht denn das geschrieben? Du darfst nur eine lieben, man schwärmt ja oft für mildere, für leichtere und schwerere. Kommt hier, ihr kleinen Kätzchen, hier ist ein warmes Plätzchen, auch zweien leicht man lieb gewinnt, wenn sie so reizend sind. Kommt dann übers Jahr, so im Februar oder früher gar, ein Enkelpaar.
Sei doch still, Papa, wir erröten ja. Sprich du so, dann bleiben wir nicht da.
Sind sie dann so groß, Kinder, denkt euch bloß, reiten sie famos auf meinem Schoß.
Oh, Papa, jetzt sprich, hast du lieber mich oder mich oder mich? Wir fragen dich, wo steht denn das geschrieben? Du darfst nur einen lieben, man schwärmt ja oft für mehrere, für leichtere und schwerere. Kommt hin, ihr kleinen Kätzchen, hier ist ein warmes Plätzchen. Auf zweien leicht man lieb gewinnt, wenn sie so reizend sind.
Der Groove von Bach, den trifft das brasilianische Orchestra Johann Sebastian Rio spielend. Es führt ja nicht grundlos den Johann Sebastian im Namen. Nun kommt das Kammerorchester zu den Brandenburgischen Sommerkonzerten. Und zwar dorthin, wo Sommer hoch 3 herrscht, in der Tropenhalle Biosphäre Potsdam. Und noch einer ist mit von der Brandenburg-Partie, der Geiger Linus Roth. Roth ist ein Freund des brasilianischen Barockorchesters. Und zusammen kombinieren sie Werke Johann Sebastian Bachs mit südamerikanischen Klassikern von Antonio Carlos Jobim, Alberto Ginastera und Heitor Villa-Lobos. Felipe Praceres dirigiert die wunderbare Melange Samba Bach am 7. Juni in der Biosphäre Potsdam. Radio 3, wie es euch gefällt. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 16 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Der Deutsche Stahlverband hat vor den Folgen neuer US-Importzölle auf Stahl und Aluminium gewarnt. US-Präsident Trump hatte eine Verdopplung der Zölle ab Mittwoch angekündigt. Rebecca Reinhardt.
Der Branchenverband fürchtet, dass Deutschland und andere Exporteure damit ihren Zugang zum US-Markt verlieren könnten. Die Folge? Produzierter Stahl würde vermehrt auf den europäischen Markt umgeleitet und mit einem noch härteren Wettbewerb die Preise drücken. Um die Stahlindustrie in der EU zu schützen, bemüht sich die Europäische Union nun um ein bilaterales Stahlabkommen mit den USA, um den Absatzmarkt doch noch zu sichern.
In der ukrainischen Region Sumy haben die Behörden die Evakuierung von 11 Dörfern angeordnet. Grund ist die befürchtete russische Großoffensive in der grenznahen Gegend. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte vor einigen Tagen, dass Russland mehr als 50.000 Soldaten dorthin verlegt habe. Die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe sollen am Montag weitergehen. Russland hat jetzt unter anderem die Bedingung gestellt, dass während einer Feuerpause keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden dürften. US-Verteidigungsminister Hegseth hat China deutlich davor gewarnt, Taiwan anzugreifen. Bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur sagte er, die Bedrohung sei real. China wolle die ganze Region dominieren. Das werde man aber nicht zulassen. Ein chinesischer Angriff würde katastrophale Konsequenzen haben, so Hegseth. China sieht Taiwan als Teil des Landes an. Die Inselrepublik hat aber seit Jahrzehnten eine unabhängige, demokratisch gewählte Regierung. Am Ludwigkirchplatz in Berlin-Wilmersdorf haben unbekannte NS-Symbole in eine Kirchentür geritzt. Nach Angaben der Polizei hat ein Kirchenmitarbeiter gestern Abend Anzeige erstattet. Er habe schon am Mittwoch die Beschädigungen festgestellt, sei aber erst jetzt zur Polizei gegangen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die brandenburgischen Sommerkonzerte starten heute in ihre 34. Saison. Bis Ende August stehen 38 Konzerte an 38 unterschiedlichen Orten auf dem Programm, darunter das Gut Altlandsberg und das Kloster Korin. Frank Schröder, RBB24.
Im Programm sind auch wieder besondere Konzertformate, beispielsweise